Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif. Und unser Thema heute ist die Klosterheilkunde. Es geht heute um richtiges Ernten und Lagern von Kräutern. Denn zu jeder Jahreszeit schenkt uns Gottes Garten Kräuter, die unser Wohlbefinden erhöhen oder gar helfen, unsere Krankheiten zu heilen. Wir von Radio Horeb möchten diesen Schatz mit Ihnen heben und wieder allen Interessierten zugänglich machen. Ich begrüße daher nun den sogenannten Kräuterpfarrer Kilian Saum aus Oberalteich. Grüß Gott, Pfarrer
Kilian. Grüß Gott.
Ja, das Wissen um heilende Kräuter ist ja in den letzten, sage ich mal, im letzten Jahrhundert relativ verloren gegangen. Aber nichtsdestotrotz kommen eigentlich alle guten Gaben aus der Natur selbst und Sie beschäftigen sich sehr damit und kennen sich sehr gut aus. Das wollen wir gleich von Ihnen noch hören. Zunächst einmal, Pfarrer Kilian, Sie sind Benediktiner und kommen aus Oberalteich. Seit wann sind Sie denn dort ansässig?
Ich bin hier in Oberalteich seit 2004. Bin hierher gekommen und habe da die Pfarrei übernommen und bin nun seit Juni inkarteniert in Diözese Regensburg. Das heißt, ich bin jetzt hier Pfarrer von Oberalteich. Natürlich bleibe ich in meinem Herzen immer Benediktinermönch. Ich bin immer Mönch, denn ich habe nicht darum gebeten gehabt, dass ich von meinen ganzen Gelübden gelöst werde, sondern nur gegenüber dem Kloster, die Gelübde gegenüber dem Kloster, Gehorsam und Stabilitas.
Sie sind nun Pfarrer und widmen sich aber eben in Ihrer Freizeit sehr der Klosterheilkunde.
Genau.
Und damit steigen wir gleich ins Thema ein. Richtiges Ernten und Lagern von Kräutern setzt natürlich voraus, dass wir erstmal wissen, wann welche Kräuter wachsen, beziehungsweise auch, welche Kräuter sind denn sinnvoll, dass wir sie in unseren Gärten überhaupt anpflanzen.
Genau. Ich werde es vielleicht machen, das ganz am Anfang so. Ich gehe so durch das Jahr mal durch. Und erzählt so, welche Pflanzen, welche Kräuter da geerntet werden könnten und verwendet werden könnten. Und ob man sie dann trocknet oder frisch verwendet, das werde ich jetzt mal erzählen. Und sinnvoll ist natürlich, wenn ich wenn die Frage, was will ich damit machen? Das hieß also zum Beispiel in dem Frühjahr, also nennen wir März, April, Mai, da wäre natürlich ganz, was da ganz schön zu sammeln wäre, ist, was alle Leute wissen, die jungen Brennnesseln, die gehören dazu. Wildkräutern, die werden ja normalerweise nicht angebaut, die werden ja einfach als Wildkräuter gesammelt. Aber genauso wie die Schafgarbenblätter, das Gänseblümchenblätter und Blüten kommen im Frühjahr dran, die Spitzwegrichblätter, die jungen, junge Kirschblätter, Löwenzahnblätter und Knospen, dann auch die Sauampferblätter und dann natürlich auch die Bärlauchblätter, wobei hier natürlich wahnsinnig Vorsicht geboten werden muss, weil da eine Verwechslungsgefahr mit herbstzeitlosen Ahornstab und Maiglöckchenblätter natürlich gegeben ist. Dann haben wir die Brunnenkresse, die Sprossen und die Blätter und dann das Hirtentäschelkraut. Das wäre auch im Frühjahr. Und diese Kräuter, die ich jetzt hier im Frühjahr gerade erwähnt habe, sind frisch anzuwenden. Die können wir frisch anwenden und als Salatbeilage in Quark oder in einen Gemüseeintopf reintun. Dann haben wir natürlich in dieser Zeit als getrocknete Kräuter, können wir die Himbeerblätter, Brombeerblätter, Huflattich Blüten und Blätter, auch die Birkenblätter, die jungen, die kann man frisch verwenden, also frisch gepflückt oder auch trocknen. Die Pappelblattknospen, Löwenzahnblüten, Blätter und Wurzeln. Dann natürlich unterscheiden wir uns ein bisschen noch so, also die Pfefferminzblätter, Spitzwegrichblätter, Holunderblätter und Weißdornblüten und Blätter und natürlich auch den Waldmeister, der dann zu dieser Maibohle verwendet wird. Aber das kann man alles trocknen. Im Juni und Juli haben wir ganz besonders, was gesammelt werden könnte, also geerntet werden kann, ist auch wieder die Löwenzahnblätter und Blüten immer dabei, Frauenmandel mit Blüten, Sauerampfer, Girsch, Gundermann, Huflattich, Hirtentäschel, Schafgarbe, Johanniskraut, Lindenblüten, Mädesäfblüte, Schachtelhall. Schachtelhalm bin ich immer sehr stark darauf aus, zu sagen, zum Äußerlichen anwenden, denn es gibt 30 verschiedene Schachtelhalmarten und da ist es ganz gut, wenn man da, da muss man besonders aufpassen damit im Umgang und natürlich auch die Holunderblüten und jetzt dann August, September, Oktober zum Ende des Jahres hin ist wieder Mädesüß, dann Schafkaros, Brennnesselsamen, dann natürlich die Gänseblümchen, Märgenwild kann man das ganze Jahr übersehen, dann die Goldrute, dann die Pestwurzeln, Baldrianwurzel, Beinbellwurzel, Löwenzahnwurzeln und der Beifuß und als Früchte Heidelbeeren, Himbeeren, natürlich Schlehenfrüchten, Walnüsse, Esskastanien, die Rostkastanien für die äußerliche Anwendung, dann ja, dann habe ich glaube ich jetzt alles schon dabei, großteils. Und da sehen Sie schon, das ist eine riesen Palette zum Anbau. Und natürlich haben Sie, wie sehen die, haben Sie die Pfefferminz, die Melisse habe ich jetzt noch nicht drin gehabt, haben Sie Pfefferminz anbauen, Melisse anbauen. Sie können also aus diesen Möglichkeiten sehr viel machen und anbauen. Ich habe jetzt sehr stark natürlich mich drauf jetzt verlassen, auf die oder Beinbell anbauen, Baldrian anbauen können Sie. Also es gibt verschiedene Arten, wo man selber anbauen kann, um diese Apotheke Gottes ein bisschen ins Haus hineinzutragen.
Das waren ja schon recht viele Kräuter, die wir benutzen können. Welche sind denn davon besonders heilsam?
Heilsam sind im Prinzip, also wenn ich so anschaue, heilsam sind eigentlich so gut wie alle. Wenn ich die so durchschaue, sei es im Frühjahr, im Sommer oder im Herbst, da greife ich jetzt einfach mal die Johanniskraut raus, ist sehr heilsam als Johanniskrautöl zum Einreiben. Abends, wenn man von der Sonneneinstrahlung zurückkommt, darum abends, weil es nicht kein Sonnenstrahlen draufkommt, Johanniskrautöl oder Baldrian zur Beruhigung, Johanniskraut zur Beruhigung, zur Konzentration, antidepressiv zu wirkende, oder ich habe da die Pfefferminze, die ich dann verwende, als einen Abendtee oder auch für Magen-Darm, also wir können auch den Salbei noch erwähnen. Also das sind im Prinzip alle, die ich jetzt aufgezählt habe, haben in ihrer Eigenschaft eine heilsame Wirkung, jedes für sich selber. Oder in Kombination kann man sie anwenden.
Was auch neu, was ich zum ersten Mal höre, sind diese Birkenblätter. Man kann von der Birke die Blätter essen?
Die kann man zum Tee machen und die entwässern auch. Die werden oft eingebracht in den sogenannten Frühjahrstee. Gerade im Frühjahr merken Sie, da haben sehr viele solche Substanzen, die oder Drogen, wie wir es auch nennen, oder Kräuter, wie man es auch nennen mag, die natürlich entwässern. Und da gehören die Birkenblätter also auf alle Fälle dazu. Und die entwässern, Birkenblätter entwässern, dann gebe ich etwas Pfefferminz dazu zum Geschmack verändern und dann Löwenzahn kommt dazu und somit habe ich eine Möglichkeit, einfach eine Entwässerung stattzufinden. Das heißt, so in diesen Fastentees sind oft auch diese Birkenblätter drin.
Jetzt haben wir ja sozusagen Hochsommer, August. Welche Kräuter sind denn jetzt ganz aktuell zu ernten?
Gut, jetzt im August natürlich, das sehen wir dann zum 15. August hin, zur Maria Himmelfahrt hin. Ich sehe natürlich hier, was hier auch in den sogenannten Strauß reinkommt, da nehme ich jetzt ein paar einzelne. Das wäre jetzt die Königskerze, Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Alan, Schafgarb, Kamille, Thymian, Baldrian, Eisenkraut zum Beispiel oder Odermening, Wiesenknopf, Blutweiderich oder Osterluzei. Das sind verschiedene, das ist nur jetzt eine kleine Auswahl. Denn wenn man sich vorstellt, dass wir ja zu diesem Strauß, zu diesem Weihestrauß, Weihebuschen, kann man ja regional total verschieden, kann man entweder 7 Kräuter nehmen, also 7 Kräutersorten in den Kräuterbusch nehmen oder 9 oder 12 und das geht bis zu 99. Das heißt also, eine riesige Auswahl wäre da, um je nachdem regional, was ich die Kräuterbuschen bestücke.
Wo bekommt man denn eigentlich die ganzen Samen her, Pater Kilian, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt lebt und mit der Natur jetzt nicht ganz so verwurzelt ist? Und nehmen wir mal an, man hat jetzt einen Balkon. Bestimmt haben viele Hörerinnen und Hörer auch einen Garten, aber es gibt bestimmt auch viele, die nur einen Balkon haben. Was eignet sich denn da besonders gut?
Gut, da können wir natürlich für den Balkon, wir natürlich, was ich jetzt auch gerade erwähnt habe, der Thymian würde sich da sehr schön eignen. Thymian, Kamille. Bei Pfefferminze muss man immer aufpassen. Pfefferminze ist sehr dominant und da ist immer die Gefahr, dass dann die Kleinblütigen dann überwuchert. Also Thymian auf alle Fälle, Salbei, Kamille, etwas Pfefferminze, Melisse kann man anbauen. Dann muss man natürlich schauen, ob ein Basilikum vom südlichen her, ob es gut wächst auf dem Balkon, weil manchmal sind es die Überzüchteten, die wir in so Discountermärkte kaufen, dann sind die Leute ganz enttäuscht, wenn Basilikum dann sofort wieder kaputt geht. Das wäre zum Beispiel für so einen kleinen Balkon, wäre das zum Beispiel, weil Thymian blüht mit auch noch sehr schön. Salbei hat auch, diese Salbei wäre auch ganz gute Geschichte. Also von daher hätten Sie schon ein paar Sorten, die Sie auch in der Küche dann einsetzen können.
Der Basilikum ist ja auch, sagten Sie ja, sehr empfindlich, aber der gedeiht, glaube ich, auch in der Küche sehr gut.
Auch in der Küche drin, ja genau. Nur muss man darauf achten, dass man nicht diese billige Version, also diese überzüchteten Versionen einkauft. Da sind die Leute oft sehr enttäuscht drüber, wenn die sagen, gut, es ist auch variabel, man kann das jetzt ja nicht grundsätzlich sagen, aber viele Leute sind einfach enttäuscht darüber, die kaufen sich so einen Stock Basilikum und wusch, innerhalb von ein paar Tagen lässt er den Kopf hängen. Aber das liegt oft daran, dass sie überzüchtet sind.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Klosterheilkunde ist heute unser Thema und es geht um richtiges Ernten und Lagern von Kräutern. Mein Name ist Katja Karif und wir begrüßen heute Pfarrer Kilian Saum aus Oberalteich, der sich ganz besonders gut mit der Klosterheilkunde auskennt. Ja, Pater Kilian, wenn ich mir jetzt Ihre Küche vorstellen darf, also ich stelle mir jetzt vor, dass es da ein Schränkchen gibt mit sehr, sehr vielen kleinen Schubladen, in denen Sie alle möglichen Kräuter gesammelt haben, feinsäuberlich auch aufgeschrieben, damit man sie nicht verwechseln kann. Ist das richtig so?
Genau, das ist also früher auf alle Fälle so, heute jetzt ein bisschen weniger, aber früher, da es noch in Notizen war, hatten wir extra so Arzneimittelschränkchen auch, wo die Kräuter drin waren. Denn es ist ja ganz wichtig, die Kräuter, wenn man sie dann zum Gebrauch herholen möchte, dass man auch weiß, was man in der, also die Beschriftung, wie auch, dass sie richtig gelagert sind. Das ist fundamental wichtig, da haben Sie vollkommen recht. Denn in diese Schublädchen oder in diese Gläschen, dunklen Gläschen, kommt sie erst rein, wenn sie richtig getrocknet worden sind. Und da kommt natürlich zu einem Thema, das ganz wichtig ist, wie sammle ich die Geschichten, wie sammle ich die Kräuter und wie trockne ich diese Kräuter? Das ist so die große Frage, die Sie damit ansprechen. Das heißt, wenn Leute sich auf den Weg machen, um Kräuter zu sammeln, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht am Randflächen neben Autobahnen oder stark befahrenen Straßen zum Beispiel sammelt, denn hier in die Autobahnen, stark befahrenen Straßen, sind die Pflanzen sehr mit Schadstoffen, mit vielen Schadstoffen belastet und sind anstelle von Heilpflanzen, könnte man vielleicht sagen, sind jetzt Unheilpflanzen geworden. Das ist wichtig. Und auch nicht sollen sie gesammelt werden bei Anhängen von Bahnstrecken und an Dämmen, überall dort, wo viel Verkehr stattfindet und viel Staub geht. Denn zum Beispiel, weil da auch wieder Schadstoffe abgeworfen werden, wenn zum Beispiel Exkremente und Wasser von den Zügen abgelassen werden und so weiter. Genauso auch militärische Übungsplätze und solche Deponien ist auch immer schwierig, weil man nicht weiß, wie viele schädliche Stoffe da im Boden gelangt sind. Oder bei Anlagen von Massentierhaltungen und so weiter ist es auch ganz wichtig, damit auch die Landwirte nicht zu vergessen, die dürfen wir auch nicht vergessen. Da muss man auch schauen, wo hier viele irgendwelche Kunstdünger und Sachen rausgebracht werden. Da sollte man auch nicht sammeln. Aber wenn wir sammeln, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden vom Sammeln. Das heißt, wenn wir sammeln, ist es vormittags, die Pflanzen dürfen nicht mehr vom Morgentau feucht sein. So gehen wir davon aus, das ist immer so beschrieben, auch in alten Klöstern beschrieben, so ab 10 Uhr bis ungefähr kurz vor der Mittagssonne, 12 Uhr, wenn es 12 Uhr läutet, sollte es schon vorbei sein, wenn die Mittagshitze lässt nämlich die Pflanzen wieder erschlaffen und damit sind dort die Wirkstoffe nach alter Tradition weniger ausgeprägt. Das heißt, um 10 Uhr sind sie besonders ausgeprägt. Da sollte man sich auf den Weg machen zum Sammeln. Also, und dann natürlich nur Pflanzen, Kräuter sammeln, die nicht beschädigt oder nicht verschmutzt sind, sollen auch nicht geknickt oder gequetscht werden. Das heißt auch beim Transport darauf achten, dass die Pflanzen sich gegenseitig nicht anfeuchten, also nicht sich gegenseitig erdrücken, wenn man es in einen Weidekorb, man soll das nie auf die Idee kommen, mit einer Plastiktüte zum Pflanzensammeln gehen, sondern am besten ist so ein schöner großer Weidenkorb, wie man es auch manchmal in Medien dann sieht, wie es auch bei mir Bilder gibt, im Kräutergarten, wie ich da den Weidenkorb an der Hand habe und da dann ganz leicht und ganz locker diese Kräuter so nebeneinander lege, die ich da abgeschnitten habe. Dann das heißt also, wann sammle ich, wenn ich Blätter brauche, sammle ich sie vor dem Blühen, weil da die meisten Wirkstoffe in den Blättern sind. Die Blüten, wenn ich Blüten sammle, sollen sie beim Aufblühen gesammelt werden, weil dort die meisten Wirkstoffe drin sind. Und die Früchte müssen alle völlig reif sein. Dürfen also nicht schon vorher nach dem Motto, ich lasse zu Hause nachreifen, sondern vorher reif sein. Und die Samen natürlich, die werden erst gesammelt, wenn die Pflanze logischerweise verblüht ist und am Austrocknen ist. Dann, wenn die Pflanze von Natur aus den Samen hergibt, dann werden die gepflanzt und Wurzeln und Knollen, die werden sowohl im Frühjahr oder im Herbst gesammelt. Das heißt, im Frühjahr, bevor sie richtig austreiben, dann haben wir die ganzen Wirkstoffe noch in Knollen drin oder in der Wurzel drin. Oder im Herbst, wenn wir dann im Herbst natürlich, wenn dann schon der Prozess wieder vorbei ist und die Natur sich wieder zum Ausruhen zurückzieht. Das sind so die Geschichten, wo die Sachen dann gesammelt werden. Wichtig ist auch, wenn ich die gesammelten Kräuter zum Trocknen vorbereite, da muss ich darauf achten, dass das Trocknen, der Trockenprozess so schnell wie möglich beginnt. Das heißt, die Kräuter werden nicht gewaschen. Das ist ganz wichtig, weil die Feuchtigkeit dann mit der Schimmelbildung stattfinden kann. Und dann werden die natürlich nach der Art sortiert. Denn es kann sein, ich muss schauen, dass ich immer so schaue, dass ich einfach nur schnell sammle, sondern ich muss schauen, dass ich auch, wenn ich nicht ganz firm bin in dieser Bestimmung der Pflanzen, dass ich weiß, welche Arten ich natürlich mit nach Hause bringe. Wenn sie nämlich durcheinander geraten sind, dann habe ich ein Problem. Und zum Trocknen, das Sicherste ist immer an der Luft zu trocknen. Und da gibt es nämlich manche Leute, die dann sagen, heutzutage sagen, ja, was mache ich zu Hause? Ich habe eine Heizung, ich habe einen Herd, ich schalte den ein und mache so eine Schnelltrocknung, vollziehe ich da. Und das ist nämlich ein Irrglaube, denn der Irrglaube geht dahin, dass äußerlich mag das Blatt durch die schnelle Trocknung im Ofen, mag das Blatt aussehen als trocken, aber innen ist das Blatt noch feucht, das heißt, ist noch nicht ausgetrocknet oder die Blüte, egal wie auch immer. Und dementsprechend habe ich natürlich, wenn ich es dann in diese kleine Schublade hineinbringen sollte, habe ich dann das Problem, dass dann ein Schimmelprozess entsteht. Also ganz leicht, also trocknen, Zeit lassen, 1 bis 2 Wochen auf alle Fälle soll man sich Zeit lassen. Es darf ja nicht schimmeln, denn es soll ja nicht der Gesundheit schaden und gefährlich werden für die Gesundheit, sondern es soll ja helfen, weil es ein Heilkraut sein möchte. Also bitte nie von irgendeiner Zuführung von Wärme durch Heizung oder Ofen oder heißer Luft diese Kräuter sammeln, sondern den Kräutern Zeit lassen. Am besten ist natürlich, wenn jemand einen Dachboden hat, ist das natürlich der geeignetste Ort, weil dort haben wir ungefähr dann in der Zeit des Trocknens, in dieser Zeit jetzt, haben wir dort meistens eine konstante Temperatur, und die brauchen die Kräuter natürlich. Das heißt, ein Blätter auf dem Boden lebt, kein Zeitungspapier. Die Leute haben nicht, hier habe ich schon mal gesehen, in bestimmten Dingen, dass auf einmal riesige Zeitungspapiere rumliegen, da liegen die Kräuter drauf. Unbeschriebene Blätter, weiße Blätter hinlegen, und dann werden die locker verteilt, nicht aufeinander, locker verteilt. Auch wenn ich nicht richtig bündeln kann, also wenn ich nicht aufhänge, keine Möglichkeit habe, die Sträußchen an der frischen Luft oder aufzuhängen, dann auch diese ganzen Pflanzen bitte hinlegen, immer wieder mal wenden, damit es nicht immer nur von einer Seite den Boden berühren, weil da ist auch wieder die Gefahr, dass dann nicht gescheit trocken, dass in Schimmelbildung die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Und dann so langsam trocknen lassen. Trocknen, richtig getrocknet sind sie dann erst, wenn sie brüchig werden, wenn die Blätter brüchig werden. Also das ist so. Und sie sollten nicht graubräunlich werden. In dem Augenblick, wenn die Blätter graubräunlich werden, dann dies sofort wegschmeißen, weil dann haben die kein Wirkstoff in sich drin, sonst sind sogar, das heißt, sie wirken nichts, damit sie nicht in die Tüten kommen oder in die Gläser reinkommen, in die Vorratssachen zum Aufbewahren, gleich wegschmeißen, weil die Blätter und auch die Blüten lassen natürlich matter, aber sind dann immer noch farbig, so wie man sie gepflanzt hat. Und überall dort, wenn man Kräuterbuschen, also wenn man diese kleinen Bündchen macht mit diesen Kräutern, dann bitte auch gleich einen Namen dazu schreiben, ein kleines Schildchen hinhängen, damit man nach 1 bis 2 Wochen nach der Trocknung noch weiß, was für ein Kräutlein hatte ich vor mir, bevor ich die dann abpflücke und bevor ich die dann in Vorratsgläser oder in oder in diese Schubladen. Der Schubladen sind natürlich diese Holzschubladen natürlich darum von früher her ganz interessant, weil diese Holzschubladen natürlich immer noch Feuchtigkeit aufnehmen. Also haben ein hier in diesen kleinen Schubladen, wo die Kräuter drin sind, haben wir eine Zirkulation der Luft und haben damit natürlich auch noch ein bisschen Leben drin. Das heißt, das tut den Kräutern natürlich besonders gut, diese Geschichte.
Wie lange brauchen denn die Kräuter in etwa, bis sie ganz trocken sind und in ein Glas, eine Schublade oder eine Tüte?
Also ungefähr nur rechnen Sie mit 1 bis 2 Wochen. Ich bin immer so gewesen, dass ich auf alle Fälle 2 Wochen. Und dann kann man immer wieder nachschauen. Und wie gesagt, wann kann ich sie dann letztendlich, wann kann ich die dann aufbewahren, heißt dann immer zu schauen, welche Beschaffenheit haben die Kräuter. Also sind sie schon so bröckelig? Bröckeln sie schon ein bisschen? Wenn die bröckeln, dann weiß ich, aha, dann sind die innerlich auch schon total trocken, und dann kann ich die natürlich dann auch dementsprechend dann verwenden. Und das ist so diese Geschichte, die eigentlich ganz, 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 ganz wichtig ist, dass die, wenn sie dann getrocknet werden, eben nicht diesen Schimmelbefall dann haben. Ich mache immer so 2 Wochen, um die Antwort, die Frage zu beantworten. Also die Pflanze muss dürr und brüchig sein. Das ist die Grundlage. Das ist also die absolute Grundlage. Dürr und brüchig, das zeigt mir, aha, innerlich drin, also drin, das sehen Sie auch, wenn Sie so einen Tee in der Apotheke, so einen Kräutertee in der Apotheke kaufen, sei es gemischt oder sei es Mono-Tee kaufen, wenn ich das dann in die Finger nehme, dann zerbröselt mir das ein bisschen. Und das zeigt sich einfach, das ist das beste Zeichen, dass ich da hinschaue, aha, jetzt ist es total, das ist soweit, dass ich es einbringen kann, dass ich also meine Ernte in Vorratsgläser oder in diese Schubladen. Man sagt natürlich, darum ganz wichtig, dass die, weil das ganz trocken sind, weil sonst, wenn nur ein kleines Blättchen drunter sein sollte, das noch nicht ganz trocken ist, dass es noch feucht ist, beginnt nach kurzer Zeit der Schimmelprozess. Und damit ist meine ganze Ernte eigentlich schon dahin. Und was auch ganz wichtig ist, Kräuter, die ich in Gläser einbringe oder in diese Schubladen, werden dann, man sagt heutzutage, früher haben wir immer gesagt, auch man kann es in diese Einmachgläser reintun. Es gibt aber auch diese dunklen Gläser, Apothekengläser, die man da sich besorgen kann. Es soll ja lichtgeschützt sein, weil man geht davon aus, dass die Sonnenstrahlen, wenn man es irgendwo stehen hat, die Sonnenstrahlen wieder Wirkstoff entzieht. Und damit soll es im Dunkeln eigentlich stehen. Und diese Gläser sollten eigentlich gut verschlossen sein mit einem Drehdeckel oder wie so die Einmachgläser ungefähr so in dieser Art und Weise sollten die dann gemacht werden. Genauso gehen wir um auch mit Wurzeln. Zum Beispiel eine Wurzel, die wird allerdings, die Kräuter und die Blüten werden nicht gewaschen, die Wurzeln werden gewaschen. Die Wurzeln werden gewaschen und zwar darum, die werden befreit natürlich vom Erdreich und von den Steinen. Und dann werden die aufgeschnitten, die Wurzeln werden dann aufgeschnitten und dann werden die in Scheiben geschnitten und mittendrin wird ein kleines Loch durchgebohrt und dann kann man die analog den Kräuterbuschen, jeweilige Kräuterbuschen, kann man die auch analog aufhängen und auch dementsprechend trocknen lassen. Und wenn die ganz trocken sind, das merkt man auch, wenn sie richtig ausgetrocknet sind, dann werden die klein geschnitten. Das heißt Baldrian zum Beispiel. Wenn wir jetzt gerade Baldrian hernehmen wollen, wäre da die mit Baldrian, das ist eine großartige Geschichte. Und natürlich für die Gläser oder auch wie vorher auch angesagt, alles natürlich, gehört das natürlich auch dann beschriftet, damit man natürlich auch weiß, welches Kräutlein habe ich vor mir. Beim Baldrian brauche ich keine Probleme haben, weil der Baldrian, der riecht schon so dominant. Oder auch die Pfefferminze hat ja auch einen sehr starken Wiedererkennungsgeruch. Und die Zitronenmelisse, also von daher. Aber sonst andere Kräuter, die so diesen markanten Geruch nicht haben, das heißt die ätherischen Öle, das heißt die am aromatischsten riechen, die halten am wenigsten lang. Also ein Jahr bis spätestens 2 Jahre sollten die Kräuter ausgetauscht werden. Und man sollte auch nicht auf die Idee kommen, alte, also wenn ich sage, ja, ich habe mir übrig von der Ernte vor 2 Jahren und da schütte ich jetzt die neue Ernte einfach oben drauf. Das sollte man nicht tun, sondern man sollte wirklich austauschen. Und höchstens zum Beispiel man kann ja auch befüllen mit Lavendelkissen und solche Sachen machen, um zur Beruhigung oder so etwas zu tun. Also von daher gäbe es da viele, viele kleine Grundregeln, die da einzuhalten sind, damit es richtig funktioniert. Und was den Kräutern gar nicht gut tut, das heißt, wenn man die Kräuter einfach so abreißt, sondern man sollte schon mit einem Respekt, denn alles, was wir tun, ist ja, wie wir es schon gesagt haben, aus dem Garten Gottes. Und es ist ja alles, was wir tun, auch eine kleine Liturgie, ein kleines Ritual, das aus dem Garten Gottes die Kräuter hereinholen, die Kräuter nach einem Ritual, das heißt trocknen, richtig trocknen lassen und dann natürlich dankbar diese Kräuter ins Aufbewahrungsgefäß hineingeben und sie dann bei Bedarf natürlich zu gebrauchen. Denn schauen Sie, ich denke, die Leute mit diesem Aufhängen der Kräuterbuschen zum Trocknen, haben sie immer ein schönes Beispiel in diesem Kräuterbuschen zum Aufnahme Mariens in den Himmel. Da binden wir die Kräuter oder die Leute kaufen diese Kräuter ein und diese Kräuter werden dann früher auf alle Fälle wurden die im Dachboden, darum Dachboden, weil dort das konstanteste Klima ist, wurden die aufgehängt und dann je nachdem zum Schutz oder bei einem Krankheitsbild wurden dort dann Tees zubereitet oder die Kräuter auch ein klein wenig weggenommen und natürlich auch verbrannt. und damit sich immer wieder den Segen Gottes auf Körper, Seele und Geist herabzuholen.
Pater Kilian, schön, wie Sie das alles beschrieben haben. Und ich denke, man konnte sich einiges merken, wie die Kräuter vor allen Dingen zu trocknen sind und auch wie lange und wie, vor allen Dingen wie viel Sorgfalt man einfach auch an den Tag legen muss. Radio Horeb hier, die Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast der heutigen Sendung ist Pfarrer Kilian Saum, auch genannt der Kräuterpfarrer aus Oberalteich. Und es geht heute um richtiges Ernten und Lagern von Kräutern. Und wir begrüßen dazu die erste Hörerin, Frau Buch aus der Nähe von München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Vor kurzem habe ich erfahren, dass Walnussblätter gut seien. Für gegen Mücken, gegen Motten und auch zum Trinken. Ist das wahr?
Das ist so. Also ich weiß, dass das sehr viel, sehr gerne Walnuss verwendet wird, gerade Walnussblätter auch verwendet werden könnten. Aber das ist schon so, ja. Das ist schon so. Es ist also nicht so bekannt jetzt mehr, aber das ist schon so, dass gerade die Walnussblätter auch vom Wirkstoff her, also nach der alten Tradition, so wie Sie es beschrieben haben, verwendet werden kann.
Gut, und verwendet man sie roh oder lässt man sie erst trocknen?
Sie, am besten ist es, Sie lassen sie, wie die anderen, können sie sich einfach trocknen lassen
ja.
Dann.
Vielen Dank, ja.
Gell? Bitteschön.
Vielen Dank.
Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, die auch dann für länger zu verwenden.
Ja, vielen Dank.
Bitte schön.
Frau Seitz, ich begrüße auch Sie ganz herzlich.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pater, ich habe schon vor circa 20 Jahren angefangen, mit meiner Klostertante aus Straubing auch zu sammeln.
Okay.
Die Walnussblätter, die habe ich aber irgendwann später gehört und da habe ich dann gehört, dass die auch gegen Schilddrüsensachen helfen sollen.
Ja, das sind natürlich immer so Erfahrungswerte. Wobei ich würde mich jetzt, also jetzt momentan, bei Schilddrüsengeschichte ist immer grundsätzlich wichtig, dass man auf alles einen Arzt aufsucht.
Ah, ja.
Okay? Und dann kann man vielleicht mit dem Arzt das mal besprechen, ob er den Versuch mal wagen möchte. Also ich würde das nicht als Selbstmedikation machen.
Ach so, und ich tue immer schon seit ungefähr der Zeit, wo ich ihn genannt habe, ungefähr 16 Sorten sammeln.
Okay.
Und alles mischen.
Ja.
Und ich trinke das jeden Tag zum Frühstück, eine ganze
Wunderbar.
Kanne.
Und das tut Ihnen gut?
Es tut mir gut, ja.
Sehr schön, das ist schön. Ich wollte jetzt nur, wenn es Ihnen gut tut, das ist alles kein Problem. Nur ich wollte natürlich jetzt generell sagen, nicht, dass die Leute, weil oft dann die Leute einfach so selbst Geschichten machen und dann kann es sein, dass gerade der Schilddrüse was aus dem Ruder läuft und dann natürlich jeder Arzt natürlich vor den Kopf gestoßen ist. Aber so, Sie machen ja 16 verschiedene Arten, Sorten und dann machen Sie eine Mischung daraus, eine Teemischung und dann, und wenn es Ihnen gut tut, dann ist es gut.
Ja, mir hat einmal ein Heilpraktiker gesagt, bei so vielen Sorten kann man das jeden Tag machen.
Genau, und zwar, weil wir auch medizinisch bedingt gesagt, man geht ja höchstens hin, dass man 4 oder 5 höchstens noch mischt. Durch diese vielen Sorten haben es natürlich vom Wirkstoffgehalt einen geringen Wirkstoffgehalt drin, weil ja die 16 Sorten ja zum Zuge kommen müssen.
Ja, ja.
Und damit sagt natürlich ein Heilpraktiker oder auch ein Arzt, sagt dann, ja, gut, er kann nicht so hoch dosiert sein, dass ich mir jetzt Gedanken machen müsste.
Ja. Dann hätte ich noch ein paar grundsätzliche Fragen und zwar, ich tue das immer in Säckchen aufhängen, also wenn es trocken sind.
Auch das ist gut.
Aufhängen im Speicher und dann holen wir immer eine große Blechdose voll runter.
Ja.
Und ist es dann gut, wenn ich das in der Blechdose habe oder
also gut,
nicht?
Wenn Sie schauen in der Apotheke, die holen Sie meistens aus Blechdosen raus.
Mhm.
Haben Sie ja gesehen, nicht?
Ja.
Gut, man geht natürlich heute immer wieder davon aus, dass da chemische Reaktionen stattfinden. Mhm. Je nachdem, was ich da habe, was für eine Dose ich da habe. Also da haben wir im Griff, was da alles wie die verarbeitet wurde. Mhm. Aber die Säckchen im Speicher oben sind optimal.
Aha.
Also Säckchen, da haben wir auch diesen Grad Speicher konstanter Temperatur.
Ja.
Säckchen haben wir wie bei diesem Holzschubladen, haben wir Luftaustausch, haben wir Zirkulation.
Mhm.
Also besser kann es gar nicht sein.
Aha. Dann noch was. Ringelblumen haben Sie gar nicht erwähnt.
Ringelblumen, ja. Ich habe halt nur, wissen Sie, ich habe halt nur ein bisschen was, einige mal herausgeholt. Ringelblumen sind natürlich optimal.
Mhm.
Die Ringelblumen, die Erntezeit von Ringelblumen haben wir ja bis Juni, bis Oktober.
Mhm.
Und zwar bei voller Blüte dieser gelben Kronen.
Mhm.
Und dann werden die natürlich auch gesammelt.
Ja.
Dann genauso luftig und trocken, ohne Sonne und künstliche Wärme. Immer wichtig, ohne künstliche Wärme. Da bin ich ganz wild drauf.
Ja, ja, ich geh's immer. Und nicht an der Sonne.
Das ja, ist genau. Klar. Bis die Blüten so papieren sind.
Ja, ja.
Und gleich glänzen, nicht? Die haben dann so das, ähnlich wie so gelbes Papier sehen die dann aus.
Mhm.
Und dann werden diese losen Blütenblätter einfach, werden dann bleiben ganz und müssen nach dem Trocken nur aufgelockert werden und dann die Blüten zerteilen, dann auch lichtgeschützt wieder aufbewahren.
Ja.
Wo haben Sie die, wo lagen Sie die? Auch in den Säckchen drin, oder?
Alles in, aber ich habe bis jetzt immer die ganzen Blüten und da habe ich erst vor kurzem gehört, dass man nur das außenrum nimmt und ich glaube, das deswegen habe ich auch sehr oft da wegschmeißen müssen, weil
genau.
Die dann Madenneck
kriegen. Genau, genau. Und
ja.
Da gerade bei Ringelblumen muss man aufpassen, wenn man die auch sammelt, bitte nicht die ganzen Köpfchen, weil da hocken natürlich wahnsinnig viel Kleinviech drin.
Mhm.
Und wirklich dieses Blättchen hernehmen und die äußeren, genau. Weil sonst haben sie nämlich das Problem, dass sie dann am Schluss merken in ihrem Leinsäckchen drin, dass da noch andere Gesellen hausen als die, die Ringelblume allein.
Mhm. Und dann noch was, der Pfefferminztee. Kann man da die Blüten auch verwenden?
Beim Pfefferminztee, da geht man natürlich immer davon hin, dass man immer vor der Blüte hernimmt.
Ja, das mache ich immer. Ja, dann ist schon
vor der Blüte und der zweite Schnitt wäre dann bei Pfefferminz im Herbst nach dem ersten Nachtfrost.
Ach so.
Da kann man einen zweiten Schnitt noch machen.
Aber ich habe jetzt schon einen zweiten gemacht, weil der wächst ja sowas von...
Ja, das ist ein Dominante, wenn man den nicht Einhalt gebietet.
Ja.
Also machen Sie halt nach, wenn es dann so ist, dass nach dem ersten Nachtfrost, wenn der dann kommt, dann können Sie nochmal schneiden.
Mhm.
Und dann merken Sie auch, dann bleibt er ja auch dann.
Ja.
Also wenn dann der Winter kommt, dann zieht er das sowieso vorbei.
Ja.
Aber auch dann können Sie nach dem zweiten Schnitt nochmal machen, dort nochmal machen und dann haben Sie nochmal eine hervorragende Schnitt. Und die durchdrungen Sie ja genauso wieder die ganzen Blätter, bis Sie die Finger zerkrümeln lassen, dann zerkleinern und dann aufbewahren, auch wieder, wie Sie es machen. Dort wäre auch interessant, durch dieses Leinsäckchen ist es so lichtundurchlässig.
Mhm.
Und was man auch machen kann, wenn Sie in den Pfefferminz zum Dach vom Speicher runterholen, dass Sie, wenn Sie ein Porzellangefäß haben, dort hält es sich Pfefferminz auch sehr gut.
Aha. Und dann noch eine Frage. Ich tue immer den ganzen Sommer über, also frische holen, wenn ich durch den Garten gehe, nehme ich immer frische mit und tue dann getrocknete dazu. Ist das richtig?
Kein Problem.
Frau Seitz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke Ihnen ganz herzlich.
Danke für gut, Herr Pater.
Bitte Ihnen auch Gottes Segen. Gell?
Danke Ihnen auch.
Grüße Gott.
Ja, wir begrüßen die nächste Hörerin, Frau Maria Sauvert aus Gichling bei München. Grüß Gott, Frau Sauvert.
Grüß Gott. Ich wollte nur fragen in Bezug auf Lavendel.
Ja.
Ich habe ihn mir abgeschnitten, die ganzen Blüten mit ein wenig Stängel und habe sie in ein Glas, weil ich einmal gehört habe, man kann Lavendelöl sich machen. Und aus welchem Öl gießt man, also ob das normale, wie heißt denn das? Das fällt mir jetzt nicht ein. Oder was für ein Öl?
Sie nehmen Walze zum Lavendelöl. Also ich mache es immer mit Olivenöl.
Ja, das wollte ich eben fragen, ob Olivenöl oder also und ein bestimmtes, weil ja verschiedene Sorten vorhanden sind.
Ja, und zwar es soll natürlich schon ein sehr gutes sein.
Ein sehr gutes.
Also extra virgine sein.
Gut.
Und so also natives und dann das soll schon ein gutes sein, damit sie auch wirklich das vollzieht, was sie brauchen. Und bitte dann die Lavendel muss ganz im Öl drin liegen.
Ganz in Öl.
Ja, genau.
Also oben.
Die nehmen ja die frischen.
Ja, ja, die frischen. Die frischen. Genau.
Und nehmen wir einen Blick, wenn die Gefahr ist, wenn es nicht im Öl drin liegt, haben sie oben schon, durch das, dass sie es verschließen, haben sie oben schon die Gefahr der Schimmelbildung.
Ja, ja, also ich beobachte das schon, das war mal so und vergangenes Jahr, aber gut. Dann nochmal zu den Ringelblumen. Ja. Wir haben viele Ringelblumen im Garten und da hole ich jeden Abend frisch vom Stängel, tue ich mir. Und geht das auch?
Ja, ja, ich weiß nicht, mit Ringelblumenöl können Sie es genauso machen.
Aha.
Genau, auch wieder total bedecken. Sonst haben Sie sofort recht bei, dass Sie sehen. Und dann immer wieder schütteln natürlich auch. Dieses Gefäß, wo das Öl drin ist. Mit Ringelblumen.
Ach nein, ich meine Tee.
Also Tee, natürlich können Sie Tee machen.
Da sind zwar so kleine Käferchen drin,
aber durch das Sieb werden die abgehalten. Genau, die müssen weg. Das ist nämlich eben das Problem, dass gerade bei der Ringelblume, gerade klar durch diese Enge, diese Blüten, die eng zusammen sind, dass da sehr viele kleine Käferchen drin sind.
Mhm.
Die waschen natürlich dann diese Ringelblumenblüten, weil es hilft jetzt nichts, weil die Viecher müssen ja weg.
Ja.
Und dann können Sie einen Tee machen, natürlich.
Ja. Und wollte noch was zu den Ringelblumen sagen.
Vielleicht ganz kurz, ne?
Ringelblumen sind für den Krebs, nicht? Oder überhaupt für den Krebs?
Nochmal, ich habe es nicht richtig.
Also Ringelblumen für den Krebs.
Ja, man sagt ihm nach, auch in der neueren Überlegung, ich will es nicht Forschung sagen, aber Überlegung, sagt man ihm nach, dass das Ringelblume von den Substanzen her auch positiv auf solche Krankheitsbilder einwirkt. Das
Aha,
heißt,
ja.
Zur Erhöhung der Immunstärke und zur Stabilisierung des Stoffwechsels und damit auch die Krankheitsbild beeinflusst, ja, sagt man ihm nach. Ja.
Gut, also danke schön.
Danke schön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Gottes Segen.
Wir haben einen weiteren Hörer, Pfarrer Kilian, der gerne mit Ihnen sprechen möchte, nämlich Herrn Hansmeier aus dem Landkreis Mühldorf. Grüß Gott.
Und zwar, das ist so, über die Schafgabe.
Ja.
Ich habe gehört, dass man vor Operationen eine Messerspitze oder 1 bis 3 Messerspitzen vor und nach Operationen pro Tag nehmen soll, eine Woche vorher oder einige Tage vorher und auch danach, dann bekommt man bestimmte Komplikationen nicht. Mhm. Ist da was dran oder?
Und zwar, das liegt daran, dass man bei der Schafgabe so einen antibiotischen Effekt entdeckt hat. Und warum? Das ist kein Problem, das kann man machen, gell?
Das habe ich jetzt schon ein bisschen praktiziert bei Bekannten von mir,
Aha.
aber ich bin jetzt immer noch nicht ganz sicher, wie man das machen soll. Und zwar, ich habe bis jetzt die Schafgabe klein geschnitten mit den Stängel und dann mit der Kaffeemühle ganz fein gemahlen. Ist das gut so oder soll man die komplette Pflanze verwenden oder soll man das so klein machen? Oder?
Man kann es also nur die Stärke im Stängel halt weglassen. Aber so kann man sie, die Kleinen, natürlich kann man es so machen, ja.
Ich habe die Stängel bis jetzt auch immer mitgemacht.
Der Gedanke ist nur, dass man halt die Stärkeren wegtut, weil die Stärkeren, die Kleineren ist kein Problem.
Die Kleineren ist kein Problem. Na, das ist eigentlich die Blätter, die Blüten und kleinere Stängel. Und das soll man schon malen oder brauchen wir das nicht tun?
Sie müssen es nicht unbedingt, aber Sie können es malen, das ist überhaupt kein Problem. Das Ding, wenn Sie es malen natürlich, dann holen Sie natürlich dann diese Wirkstoffe kräftig raus. Die ätherischen Öle natürlich, die Gerbstoffe holen Sie raus, weil es sich sehr stark verkleinert wird.
Dann kann man eigentlich sagen, das ist, ich habe es einigermaßen richtig gemacht. Gerade jetzt noch die Frage, wie viel soll man da nehmen? Ist das die 1 bis 3 Messerspitzen pro Tag und einige Tage vor und nach? Ist das so richtig oder?
Ja, nur mit Messerspitzen arbeiten.
Okay.
So machen, wenn Sie es so gemacht haben und nun letztendlich irgendwas entzündungshemmend ist und desinfizierend ist, also kann es nicht, also sagt die alte Lehrmeinung selbst, der Pfarrer Kneipp hat es so beschrieben.
Und soll man das direkt auf die Zunge oder auf ein Brot legen oder wie ist das am besten?
Wie haben Sie es bis jetzt immer gemacht?
Ja, ich habe immer den Leuten gesagt, die sollen das irgendwie auf ein Brot legen oder einen Joghurt drauf da oder wie auch immer. Ja,
genau, so wie Sie es am angenehmsten
empfinden. Okay.
Wichtig ist einfach, dass die Leute es angenehm empfinden. Sie sind Heilpraktiker?
Nein, ich bin Elektrotechniker. Ist nur Interesse halber und ich tue mich mit denen ein bisschen befassen.
Aha, okay. Ja.
Herr Hansmeier, okay. Ich danke Ihnen.
Ich danke schön.
Ich danke auch. Ja.
Wiederhören, Herr Hansmeier. Wiederhören.
Darf ich hier nur eine kurze Grundsatzfrage sagen?
Bitte schön.
Wenn man natürlich fremde Leute behandelt, die nicht in die Familie gehören, muss man das wirklich, ist eigentlich nicht okay. Weil eigentlich sind es heilende Aufgabe sind die Hand der Ärzte und der Heilpraktiker. Da muss man sehr, sehr umsichtig sein.
Vielen Dank,
Pater. Weil das Gesetz sehr stark natürlich, wenn was passieren sollte, nicht jetzt mit Schafgabe oder mit irgendwas, aber wenn jemand mit einem Medikament behandeln sollte, auch mit phytotherapeutisch, das mit Kräutern, und man müsste feststellen, ist es kranker geworden oder irgendwas passiert, dann muss man einfach, dann heißt es einfach, was auch Leute, das kann zu schweren Irritationen auch kommen, die sogar am Schluss beim Gericht enden können.
Also ganz genau aufpassen und auch für die Betroffenen selber nichts ohne Rücksprache mit dem Arzt
genau.
einfach absetzen.
Und eben solche Heilende sagen können eigentlich in die Hand der Heilpraktiker und der Ärzte natürlich.
Mhm. Pfarrer Kilian, wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin, die wir gerne noch hören möchten. Frau Regenbrecht, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Regenbrecht.
Ich habe früher einen Garten gehabt, jetzt nicht mehr in meinem hohen Alter. Aber ich habe Pfefferminz und Melisse im Garten gehabt, habe die eingefroren, weil es mir geschickter war und war überrascht, wie angenehm der Tee geschmeckt hat.
Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich, weil da bin ich noch nicht drauf gekommen, zum Erzählen. Es ist natürlich die Möglichkeit anstelle des Trocknens auch des Eingefrierens.
Ja.
Und da danke ich Ihnen jetzt herzlich, dass Sie jetzt das Thema nochmal aufgeworfen haben. Und man kann wirklich, wenn man es eingefriert, wie Sie es gerade beschrieben haben, diesen angenehmen Pfefferminz- und Melisse-Geschmack haben Sie noch drin.
Ja, den hatte ich wunderbar drin.
Genau. Gell? Ja, das freut mich, wunderbar. Ich freue mich so, dass Sie das zum Thema gebracht haben.
Für noch einen Tipp, den ich damals ausprobiert habe. Er betrifft zwar nicht Kräuter, aber die Tomaten.
Okay.
Es hieß an der Rauen Alb heute Nachtfrost. Oh Gott, sag ich. Und ich habe so viel Tomaten noch grün am Ast.
Ja.
Was mache ich? Ich bin im Dunkeln um 9:30 raus, habe sie ausgerissen und alle in der Heizung aufgestellt.
Okay.
Pflücken konnte ich nicht.
Ja.
Sie glauben nicht, wie aromatisch ich mit Weihnachten Tomaten geerntet habe.
Das glaube ich, weil sie am Stock blieben.
Stock.
Weil sie blieben und damit haben sie noch die Wärme gehabt und haben auch noch Substanzen gehabt. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Wunderbar.
Also, hervorragend war das. Ich habe nie mehr anders die letzten Tomaten versorgt.
Sehr schön. Sehen Sie, das ist eine Möglichkeit für die Leute, nicht im Discounter irgendwo Tomaten zu kaufen, die voll gespritzt sind und die konserviert sind, sondern zu schauen, wie kriege ich meine eigenen Tomaten noch bis Weihnachten.
Ja, und das, was üblich war, in Zeitungspapier oder Seitenpapier einreiben, auf dem Schrank stehen, im Kistchen und so weiter, reicht nach meiner Erfahrung bei weitem nicht dran.
Das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Dankeschön für Ihre beiden Tipps. Danke. Ja,
danke für Ihre Sendungen.
Danke. Vergelt Sie Gott auch. Gell? Danke, Gott segne Sie.
Vielen Dank, Frau Regenbrecht. Alles Gute für Sie. Pater Kilian, ich danke Ihnen natürlich auch ganz herzlich für diese Sendung, für diese vielen Informationen und auch für die Liebe und Leidenschaft, mit der Sie über die Kräuter und deren Aufbewahrung und Ernten sprechen. Danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die rege Beteiligung, alle Fragen und Tipps. Weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung noch einmal hören, wenn Sie sie als Podcast aus dem Internet downloaden unter www.horeb.org oder aber eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ich verabschiede mich nun ganz herzlich von Ihnen, Ihre Katja Karif.